Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir starten jetzt durch in die 76. Sitzung unseres Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag hier im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Und ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer heutigen Tagung. Ich möchte eingangs vor Eintritt in die Tagesordnung in der CDU-CSU-Fraktion den neuen Kollegen Ingo Wellenreuther begrüßen, der jetzt ordentliches Mitglied hier bei uns im Ausschuss ist. Der bisherige Kollege Alexander Föhr wechselt auf die Stellvertretung. Das zur Info auch an alle Kolleginnen und Kollegen, dass es diesen Wechsel bei Ihnen gegeben hat. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit. Interfraktionell wurde bezüglich des Ablaufes für die heutige Sitzung wie folgt vorsortiert. Wir haben keinen Tagesordnungspunkt, der vertagt oder abgesetzt werden müsste. Wir haben drei Tagesordnungspunkte, die wir ohne Debatte zu Beginn abschließen möchten. Das sind die Tagesordnungspunkte 4, 5 und 6. Und wir werden dann drei Tagesordnungspunkte miteinander beraten und dann abstimmen. Dabei geht es um zwei Gesetzentwürfe, einmal das Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz unter Top 1 und unter Top 2 BAföG-Novelle mit den Änderungsanträgen der Fraktionen. Und Top 3 ist KI als Schlüsseltechnologie, ein Antrag von CDU/CSU. Soweit die Vorsortierung zum heutigen Ablauf. Ich vernehme keinen Widerspruch. Dann gehen wir so vor. Und damit würde ich jetzt direkt überleiten zu den Abstimmungen zu unseren ohne Debatten-Tagesordnungspunkten. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4, Transformationsbericht der Bundesregierung zur Kreislaufwirtschaft, Herausforderungen und Wege der Transformation auf der Bundestagsdrucksache 20-10950. Federführung hat unser Ausschuss vorgeschlagen, ist, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Das ist hiermit erfolgt. Dann komme ich direkt zum Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der AfD. Es handelt sich hier um eine Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung und Durchsetzung der Arbeitsbedingungen von Praktikanten und zur Bekämpfung von Scheinpraktika, die sogenannte Praktikumsrichtlinie, auf der Ratsdokumentennummer 8148/24. Federführend ist der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Wir stimmen jetzt ab über den AfD-Antrag auf der Bundestagsdrucksache 20-11628. Wer stimmt für diesen AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 6, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung und Durchsetzung der Arbeitsbedingungen von Praktikanten und zur Bekämpfung von Scheinpraktika, also die Praktikumsrichtlinie. Ratsdokumentennummer 8148/24, federführend auch hier natürlich der Ausschuss für Arbeit und Soziales. Kenntnisnahme ist vorgeschlagen und hiermit erfolgt. Vielen Dank. Dann komme ich jetzt zu den Tagesordnungspunkten mit Aussprache und damit zum Tagesordnungspunkt 1. Es handelt sich hier um den Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetzes, BVADIG, auf der Bundestagsdrucksache 20-10857. Hierzu wurden verteilt mehrere Stellungnahmen und Änderungsantrag der regierungstragenden Fraktionen und Entschließungsantrag der regierungstragenden Fraktionen. Wir haben zu diesem Gesetzentwurf am 3. Juni eine öffentliche Anhörung unseres Ausschusses durchgeführt. Und ich eröffne jetzt die Runde der Berichterstatterinnen und Berichterstatter und rufe auf für die SPD-Fraktion Kollegin Jessica Rosenthal.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland gehen über 60% der sogenannten Geringqualifizierten einer Fachtätigkeit nach, obwohl sie über keinen formalen Berufsabschluss verfügen. Das ist gelebte Realität. Das ist der Alltag von vielen, vielen Menschen, besonders leider im Niedriglohnsektor. Das neue Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz adressiert dieses Problem und schafft einen weiteren Zugang zu einer Zertifizierung dieser Berufserfahrung. Mit dem Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz wird endlich die bundesweite Möglichkeit geschaffen, sich langjährige Berufserfahrung nachweisen und zertifizieren zu lassen. Maßstab, und das bleibt, glaube ich, Konsens auch in diesem Raum, bleibt natürlich die duale Berufsausbildung. Die damit einhergehenden Validierungsverfahren haben wir bereits, und das ist auch mehrfach zur Sprache gekommen, hier in den Projekten Valicom und Valicom Transfer in den letzten Jahren erfolgreich erprobt. Und das ist natürlich dann auch der zentrale Bestandteil dieses Gesetzes, was uns hier heute vorliegt. Für viele Menschen mit langjähriger Berufserfahrung bedeutet das konkret, dass ihnen endlich der Weg in die Externprüfung und Nachqualifizierung offen steht oder sogar in die Fortbildung. Damit leistet die Ampelkoalition nicht einen wichtigen Beitrag, um langjährige Arbeitserfahrung anzuerkennen und wertzuschätzen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, das habe ich auch als Konsens hier wahrgenommen, dass die duale Berufsausbildung geschützt wird, indem wir eine untere Altersgrenze von 25 Jahren für den Zugang zu diesen Validierungsverfahren festsetzen. Damit wollen wir sicherstellen, dass die duale Berufsausbildung nicht geschwächt wird, sondern junge Menschen vor allem den Weg in die Bildung, in die Berufsausbildung suchen. Das Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz hat natürlich auch noch einen zweiten Teil. Das ist die Digitalisierung und Entbürokratisierung der Berufsausbildung. Ich möchte hier ganz besonders einen Punkt hervorheben, der aus meiner Perspektive ein sehr wichtiger und großer Schritt gerade mit Blick auf die Auszubildenden ist. Das ist die digitale Lernmittelfreiheit. Ich halte das für einen notwendigen Schritt, den wir hier in dem Digitalisierungsteil gehen, der auch ganz konkret das Leben von jungen Menschen in einer digitalisierten Welt erleichtern soll. Ausgehend, und den haben Sie vielleicht zur Kenntnis genommen, von unserem gemeinsamen Entschließungsantrag, den wir heute hier als Ampelkoalition vorlegen, gilt es natürlich auch, die Beratungsstrukturen für die erfolgreiche und umfassende Durchführung der Feststellungsverfahren im nächsten Schritt weiter auszubauen, um Zielgruppen zu erweitern. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Zielgruppe, die wir mit diesen Validierungsverfahren erreichen können und eine Breitenwirkung damit auch ermöglichen können. Und es geht auch darum, zusätzliche Fördermöglichkeiten zu überprüfen, wenn es notwendig werden sollte. Und deswegen ist gerade auch die Evaluierung dieses Gesetzes ein ganz wichtiger Bestandteil. Wir werden es sicherlich als ersten Schritt begreifen. Und die Frage von Förderung und Beratungsstrukturen ist eine Sache, die im Weiteren sich anschließen muss. Dankeschön.
Danke, Frau Rosenthal. Für die CDU-CSU-Fraktion nun der Berichterstatter Stefan Albani.
Es gibt einen Spruch von Bismarck, der sagt, die Menschen wollen nicht wissen, was in Wurst und Gesetzen hineinkommt. In diesem Fall finde ich aber, dass man das schon sich genau angucken müsste, denn es ist schon in diesem Fall einmal ein spezielles Vorgehen gewählt worden. Unter Ministerin Wanka wurde hier ein Projekt ins Leben gerufen, Valicom und Valicom Transfer. Die Kollegin hat schon darauf hingewiesen. Um zunächst einmal ein Verfahren zu testen, im Markt zu testen, zu gucken, ob es funktioniert, ob es hilft. Denn die Hilfe an dieser Stelle ist notwendig. Die Zahlen 2,9 Millionen Menschen ohne beruflichen Abschluss sind Zahlen, die einfach Handeln an dieser Stelle notwendig machen. Und dass man diesmal erst getestet hat und dann ein Gesetz gemacht hat, halte ich für eine richtige Vorgehensweise. Nicht umgedreht, erst ein Gesetz machen und hinterher evaluieren und schauen, ob es funktioniert. Und das finde ich recht sinnhaft. Wir hatten dies ja nun in Anhörungen auch miteinander diskutiert und dabei ergaben sich ja ganz erhebliche Mängel in der Umsetzung oder zumindest Anregungen und notwendige Veränderungen. Und ich bin froh, dass an dieser Stelle die Ampelkoalition unserem Drängen mit der Einführung einer Altersgrenze zum Schutz der beruflichen Bildung nachgekommen ist, wobei da auch relativ früh schon Konsens vorlag an dieser Stelle, aber auch, dass die bürokratischen Entlastungen, die von uns und vom Bundesrat gefordert waren, die sachkundigen Dritten bei Prüfungen und Ähnliches nunmehr Einzug auch in das Gesetz gehalten haben. Ich freue mich darüber. Man kann an dieser Stelle sagen, Opposition wirkt, aber ich würde am Ende sagen, Verstand bricht sich Bahn, kann man auch so formulieren. Ich freue mich, dass das so gekommen ist. Insofern verbleibt hier jetzt von unserer Seite her die Aussage, dass wir dem Gesetz in dieser Form zustimmen werden. dem Entschließungsantrag der Koalition, dem können wir nicht so ganz folgen, insbesondere durch die unklaren haushalterischen Äußerungen in den ersten beiden Punkten. Hier haben wir selbst einen Entschließungsantrag vorgelegt, der allerdings in einigen Punkten jetzt, wie gesagt, durch die Realität dankenswerterweise überholt wird. Wie gesagt, Verstand bricht sich Bahn und ich freue mich darüber. Ich möchte am Ende noch daran erinnern, dass es am Ende natürlich darum geht, aufzupassen, dass die berufliche Bildung als der Königsweg nicht beschädigt wird, aber dass hier auch ein Verfahren geschaffen wird, was Menschen helfen soll. Deswegen, the proof of the pudding is in the eating. Am Ende geht es darum, dass wir von diesen 2,9 Millionen herunterkommen. Und wenn wir also in einigen Jahren uns diese Zahl angucken und sie ist nicht heruntergekommen, dann müssen wir auch zu dem Punkt kommen, dass es sich immer um ein Medikament handelt, dessen Wirkung verfehlt worden ist. Und da muss man entweder nachsteuern oder Ähnliches tun. Denn am Ende geht es nicht darum, ein Gesetz um des Gesetzes willen zu machen, sondern es geht darum, an dieser Stelle einer ganz großen Anzahl von Menschen zu helfen. Herzlichen Dank.
Danke, Kollege Albani. Das Bismarck-Zitat empfehle ich allen noch mal im Wortlaut, kommentiere es aber nicht weiter, sondern gebe jetzt an Bündnis 90 Die Grünen. Und damit ist dran Dr. Anja Reinhardt.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, ich freue mich, dass wir gemeinsam so weit gekommen sind und dieses Gesetz jetzt quasi wirklich auf der Zielgeraden ist. Es ist ein gutes Gesetz. Wir schaffen erstmals die Möglichkeit, Menschen ohne formalen Berufsabschluss ihre beruflichen Fertigkeiten und Kompetenzen anerkennen zu lassen. Das gab es bisher noch nicht. Das ist ein wirkliches Novum. Da müssen wir weitere Wege gehen in diese Richtung, denn es ist wichtig. Ich habe es in meiner Rede im Bundestag auch klar gemacht. Informelles Lernen ist das, was wir, by the way, lernen, wenn wir schon beim Englischen sind, was wir eigentlich nicht können. Also ist nämlich nicht lernen. Und viele Menschen haben sehr hervorragende Kompetenzen, die wir über das BIVADIC jetzt qualifiziert nachweisen können. Was mich auch freut, das kommt oft zu wenig vor, da wird oft zu wenig gehighlightet, dass wir im Bereich Inklusivität der Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit geben, ihre Kompetenzen validieren zu lassen, auch ohne Altersgrenze. Auch hier ist es wirklich ein ganz wichtiger Aspekt dieses Gesetzes. Ich freue mich, dass wir auf diesem Weg sind und ich freue mich auch, dass wir uns gemeinsam noch zu diesem Entschließungsantrag auf den Weg gemacht haben, denn da sind auch wichtige Punkte drin. Wir haben darüber diskutiert, die Altersgrenze war ziemlich schnell klar, aber eben auch das Thema Evaluierung bzw. Bericht, dass wir eben eine Berichtspflicht bereits im Sommer 28 haben, um dann nachsteuern zu können, wenn wir sehen, wir erreichen nicht genug Menschen, wir brauchen mehr Beratung, wir hätten es uns im Gesetz gewünscht, das haben wir mehrfach klar gemacht, aber es ging jetzt nicht, deswegen im Entschließungsantrag und das ist eine gute Sache. Wir sind da auf dem richtigen Weg und ich bedanke mich.
Danke auch für die geschenkte Zeit. Und jetzt kommt für die AfD-Fraktion Nicole Höchst.
Ja, vielen Dank für das Wort. Es ist viel Positives über dieses Gesetz schon gesagt worden. Es ist anscheinend an uns, da ein wenig Wasser in den Wein zu gießen. Zum einen möchten wir vorwegschicken, dass wir uns zu den Änderungsanträgen und Entschließungsanträgen im Grunde nur enthalten können. Die kamen nämlich hier in der Herzkammer der Demokratie nach Büroschluss, kurz vor 20 Uhr. Und das halten wir tatsächlich für ein Problem, wenn wir uns nicht verhalten können und diskutieren können, was an Änderungsvorlagen vorliegt, bevor wir hier in die Ausschussberatung gehen. Das ist ein erhebliches Manko dieses Gesetzentwicklungsprozesses. In der Anhörung ist außerdem zur Sprache gekommen, was wir auch sehr kritisch sehen, nämlich Qualitätssicherungspunkte. Das ist besonders interessant, wenn man anschaut, dass es auch Berufe gibt, in denen zertifiziert werden kann, die durchaus Gefahren bergen für das Individuum, für die Person, die so zertifiziert wird und einfach wichtige Kenntnisse womöglich nicht hat, gerade auch im theoretischen Bereich, aber auch für die Allgemeinheit, wenn wir solche Zertifizierungen vornehmen, bleibt unserer Meinung nach immer ein Stück weit die Qualität auf der Strecke. Aus meinem ehemaligen Beruf kann ich das nur bestätigen. Ich war zur Abnahme der Sprachprüfung für quereinsteigende Englischlehrer zuständig. Und ich kann nur sagen, dass die Qualität der allermeisten Prüflinge, was die Sprachkenntnisse anbetraf, nicht zur Qualitätssteigerung des Unterrichts im Entferntesten hätte beitragen können. Deswegen stehen wir solchen Dingen kritisch gegenüber, zumal es auch noch den Punkt gibt, dass eine solche Möglichkeit unsere tolle duale berufliche Bildung aushebeln könnte, wenn man ja hinterher sich nachzertifizieren kann. Also da sehen wir ganz erhebliche Kritikpunkte, wenngleich wir natürlich die Auffassung teilen, dass wir nicht mit so vielen nicht qualifizierten Menschen auf dem Arbeitsmarkt das Fachkräftepotenzial heben können, das wir eigentlich heben könnten, wenn diese in der Ausbildung wären. Und dann kommen wir zu dem generellen Teil, dass solche Gesetzesvorhaben auch in der Evaluation nicht gut abschneiden können, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und die Rahmenbedingungen sehen immer noch so aus, dass viele Jugendliche sich auch dazu entscheiden können oder auch Menschen im etwas fortgeschritteneren Alter einfach keine Ausbildung zu machen und stattdessen, dass wenn man aus der Schule kommt, komfortable Bürgergeld in Anspruch nehmen zu können. Vielen herzlichen Dank.
Für die FDP-Fraktion Kollege Friedhelm Boginski.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, Sie können sich alle vorstellen, dass für uns, die FDP, die Bildungspartei, dass diese Woche eine besonders gute Woche ist, weil wir de facto nicht nur etwas zum BAföG für Studierende sagen, sondern auch für die Berufsausbildung hier Akzente setzen, die, wo ich jetzt auch gemerkt habe, dass die Opposition sagt, dass es notwendig ist und dass es gut ist. Wir geben mit dem Feststellungsverfahren, dass wir heute beschließen werden, den Menschen, die noch keinen formalen Berufsabschluss haben, die Möglichkeit, auf einen Antrag hin ihre Kompetenzen überprüfen zu lassen und so in das System mit einer höheren Qualifikation einzusteigen. Das halte ich für besonders wichtig. Und wir haben die Zahl schon gehört. Es sind fast 4 Millionen Menschen, die es betrifft, denen wir de facto in der Zukunft bessere Möglichkeiten ermöglichen. Wir alle wissen, dass die Kompetenzvalidierungssystem, das wir zurzeit haben, insgesamt viel Zeit in Anspruch genommen hat, sodass es jetzt wichtig ist, den ersten Schritt zu gehen und dass wir dann 2028 beim ersten Zwischenbericht nachjustieren können. Auch das war uns sehr wichtig, dass wir das so machen können, weil wir glauben, dass so ein Gesetz nach 10 Jahren erst zu evaluieren dann doch sehr spät ist. Wir haben heute, das wurde von meinen beiden Kolleginnen noch mal gesagt, auch noch mal ganz herzlichen Dank, Jessica Rosenthal, Anja Reinalter. Ich finde, das war eine gute Kooperation, eine gute Zusammenarbeit, gerade in diesem Gesetz, die wir als Koalition hier hingelegt haben, dass wir die Altersgrenze von 25 Jahren, auch das war unsere Idee, Herr Albani, aber wir danken Ihnen dafür, dass Sie uns da unterstützen, dass wir die hier eingezogen haben, diese Altersgrenze, das halte ich auch für sehr wichtig. Auch, dass wir die Menschen mit Behinderung hier rausnehmen, das ist genauso wichtig. Der Entschließungsantrag, den wir haben, da geht es uns noch mal um den Ausbau oder beziehungsweise auch Aufbau von Beratungsangeboten, weil was nutzt ein Gesetz, wenn die Menschen davon nichts wissen? Auch das werden wir noch mal evaluieren, wie weit wir da gekommen sind, 2028, um da eventuell nachzusteuern. Und natürlich dieser Zwischenbericht, der uns besonders am Herzen gelegen hat. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Gesetz, das ist eine richtig gute Woche für die Bildung in Deutschland und dementsprechend freuen wir uns heute, dass wir das beschließen werden.
Danke. Dann kommen wir jetzt zu unseren beiden Gruppen. Und zunächst für die Gruppe Die Linke, Kollegin Nicole Gohlke.
Danke schön. Es ist in der Tat wichtig, berufliche Kompetenzen, die eben unabhängig von einem formalen Berufsabschluss erworben wurden, im System der beruflichen Bildung anschlussfähig zu machen. Informell erworbene Kompetenzen anzuerkennen, ist in der Tat eine wichtige Maßnahme für Chancengerechtigkeit. Das ist gut. Dass uns jetzt auch ein Änderungsantrag vorliegt, der die Altersbeschränkung ab 25 Jahre angeht, das ist auch gut. Das hatten ja wirklich alle Sachverständigen auch in der Anhörung angemahnt. Das ist gut, dass das passiert ist. Ein bisschen unbefriedigend bleibt es, dass die Ampel die Finanzierungsfrage trotzdem ausklammert. Es ist zwar so, dass es jetzt im Entschließungsantrag erwähnt ist, aber es ist eben nicht gelöst. Es gibt da nur einen Prüfauftrag. Ich finde, das hätte man besser machen können. Dass das BVA-DIC jetzt wieder Meilenstein für eine inklusive berufliche Bildung genannt wird, das ist, ja, das finde ich jetzt wieder ein bisschen eins drüber. Ich finde, dafür braucht es dann doch ein bisschen mehr als Feststellung und Digitalisierung. Das Gesetz beschränkt sich auf die dualen Berufe und ich finde, das ist angesichts des Fachkräftemangels, gerade in Berufen wie Gesundheit, Pflege, Erziehung und so weiter, eben auch mit vollzeitschulischen Ausbildungen nicht zu Ende gedacht. Und ich finde, es ist auch falsch, dass Sie im Rahmen dieser BIBIC-Reform nicht die Chance ergriffen haben, die Rechte und die Möglichkeiten von Auszubildenden auch als ArbeitnehmerInnen eben zu stärken und eben auch eine Verbesserung zum Beispiel von Mindestausbildungsvergütung oder erweiterten Mitbestimmungsrechten an der Stelle mit angepackt haben. Das ist natürlich genau wie beim Thema BAföG ein Stück weit eine vertane Chance und auch wieder eine verlorene Zeit. Die Gruppe Die Linke wird sich daher enthalten. Vielen Dank.
Für die Gruppe Das BSW, Ali Al-Dalami.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir finden es grundsätzlich richtig, die im Berufsleben informell erworbenen Kompetenzen von Menschen ohne formalen Abschluss sichtbar zu machen und auch so tatsächlich zu würdigen. Aber Elke Hanak vom DGB hat in der Anhörung richtigerweise betont, dass sich keine Parallelsysteme im Berufsbildungsgesetz und in der Handwerksordnung etablieren dürfen. Validierungsverfahren sind auch aus unserer Sicht nicht gleichwertig mit Berufsabschlussprüfungen. Sie dienen eher der Vergleichbarkeit beruflicher Tätigkeiten. Wir als BSW halten am Berufsprinzip fest. Es macht nämlich schließlich einen Großteil der internationalen Anerkennung des deutschen dualen Berufsbildungssystems aus. Außerdem bleiben die Absolventen des Verfahrens formal unqualifiziert. Wir finden, dass Menschen ohne formale Qualifikation die Möglichkeit eröffnet werden sollte, einen vollqualifizierten Berufsabschluss auf einem Wege nachzuholen, der tatsächlich zu ihren Lebensverhältnissen passt. Der Gesetzentwurf wird dem erklärten Ziel auch einem Beitrag zur Fachkräftemangelbekämpfung nicht gerecht. Die Ursachen des Fachkräftemangels müssen unseres Erachtens in der Tiefe angegangen werden. Als BMBF hätten Sie eine umfangreiche Novellierung des Berufsbildungsgesetzes vornehmen können. Fehlanzeige. Stattdessen lassen Sie die Probleme auf dem Ausbildungsmarkt einfach liegen, die in der Konsequenz zu den vielen Menschen ohne formale Qualifikation führen. Wir haben fast 3 Millionen Menschen bis 34 Jahre ohne Berufsabschluss, immer weniger Betriebe bilden noch aus. Und in einigen Branchen, wissen wir auch, ist die Ausbildungsqualität tatsächlich unzureichend. Novellieren Sie also endlich das Berufsbildungsgesetz und tragen Sie dann dazu bei, die Berufsausbildung auch für junge Menschen wieder attraktiver zu machen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Aussprache der Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Es gab keine Frage an die Bundesregierung. Wir kommen damit direkt dann auch zu den Abstimmungen zum BVADIC. Und wir stimmen zunächst ab zum Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf der Ausschussdrucksache 20/18/242. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das sind die regierungstragenden Fraktionen, die CDU/CSU. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Enthalten werden sich AfD und die Gruppen Linke und das BSW. Damit ist insgesamt dieser Änderungsantrag angenommen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung zum so geänderten Gesetzentwurf auf der Bundestagsdrucksache 20/10/857. Wer stimmt für diesen so geänderten Gesetzentwurf? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und CDU/CSU-Fraktion, bei Ablehnung der AfD-Fraktion und Enthaltung der Gruppen Die Linke und BSW dieser Gesetzentwurf so beschlossen. Dann rufe ich jetzt auf den Entschließungsantrag der regierungstragenden Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf der Ausschussdrucksache 20/18/243. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, bei Ablehnung der CDU/CSU-Fraktion und Enthaltung von AfD, BSW und Die Linke dieser Entschließungsantrag so angenommen. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 1b, dem Antrag der Gruppe Die Linke mit dem Titel Ausbildungsqualität verbessern, Berufsbildungsgesetz umfassend novellieren auf der Bundestagsdrucksache 20/10/801. Wer stimmt für diesen Antrag der Gruppe Die Linke? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und der Gruppe das BSW, bei Ablehnung aller anderen Fraktionen hier im Haus der Antrag abgelehnt. Damit kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 2. Jetzt geht es ums BAföG und den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einem 29. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, 29. BAföG-Endgesetz. Bundestagsdrucksache 20.11.313. Es wurden verteilt mehrere schriftliche Stellungnahmen, Änderungsanträge der AfD und gebündelte Änderungsanträge von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Zu diesem Gesetzentwurf fand am 5. Juni eine öffentliche Anhörung unseres Ausschusses statt. Und ich eröffne auch hiermit jetzt die Aussprache der Berichterstatterinnen und Berichterstatter und erteile das Wort für die SPD-Fraktion Kollegin Dr. Lina Seitze.
Ja, lieber Herr Vorsitzender, vielen Dank, meine liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstmal glaube ich, dass wir hier heute etwas sehr, sehr Gutes beschließen werden, nämlich eine von drei, die letzte von drei BAföG-Novellen, die wir jetzt in den letzten 2,5 Jahren verabschiedet haben. Und ich will auch sagen, wir haben genau zugehört, was hier in dieser Sachverständigenanhörung von den Sachverständigen, aber auch davor von den Verbänden zum Regierungsentwurf vorgeschlagen wurde. Und deswegen haben wir jetzt hier auch noch mal einige Änderungen vorgeschlagen. Die gute Nachricht ist, die Wohnkostenpauschale steigt deutlich um 20 Euro insgesamt plus 55 Euro in dieser Legislaturperiode. Der Förderhöchstsatz steigt um 5%. Insgesamt in dieser Legislaturperiode plus 131 Euro insgesamt, also jetzt bei knapp 1.000 Euro. Die Einkommensfreibeträge steigen um 5,25% insgesamt in dieser Legislaturperiode um 26%. Deutliche, deutliche Steigerungen. Was mich auch freut, uns ist es gelungen, die Erhöhung des Schuldendeckels zurückzunehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das haben wir gestern, letzte Woche auch gehört in der Sachverständigenanhörung. Insgesamt haben wir in dieser Legislaturperiode ganz wichtige Veränderungen im BAföG vorangebracht. Wir haben den BAföG-Anspruch deutlich ausgeweitet, um wieder mehr junge Menschen zu fördern. Wir haben dafür gesorgt, dass wer BAföG bezieht, besser gefördert wird. Wir haben das BAföG strukturell modernisiert. Dafür war diese Reform jetzt ganz wichtig mit dem Flexibilisierungssemester, mit dem erleichterten Fachrichtungswechsel. Wir haben das BAföG gerechter gemacht. Wir haben eine Studienstarthilfe von 1.000 Euro für Studierende eingeführt, die dieses Geld ganz unbedingt benötigen. Auch das ist in der Sachverständigenanhörung noch mal deutlich gelobt worden. Wir haben eben auch die Anhebung der Schuldenobergrenze zurückgenommen. Und wir haben in dieser Legislaturperiode mit der Einführung des Nothilfemechanismus bei Krisen das BAföG eben auch krisenfest gemacht. Und das ist ja alles nur das, was wir im BAföG gemacht haben. Wir haben dazu hier als im Ausschuss auch viel darüber diskutiert, die Inflationsausgleichszahlung mit dem Heizkostenzuschuss, mit der Einmalzahlung für Studierende, das Bundesprogramm Junges Wohnen, mit dem der Bund endlich wieder in Azubi- und Studiwohnheimförderung einsteigt, das bundesweite Studieticket, ganz, ganz viele Themen, die junge Menschen entlasten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass wir diese jungen Menschen entlasten, weil sie gerade seit Corona auch keine einfache Zeit erleben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Mitberichterstatterinnen Ria Schröder und Laura Kraft für die gute Zusammenarbeit, auch bei dem Haus für die gute Zusammenarbeit. Wir saßen lange zusammen, aber ich glaube, das Endergebnis ist wirklich gut geworden. Vielen Dank.
Dankeschön. Und wir rufen auf für die CDU-CSU-Fraktion Kollegin Katrin Staffler.
Ja, vielen Dank für das Wort. Und jetzt diskutieren wir heute ja endlich die 29. BAföG-Reform. Die war lange angekündigt, sehr lange angekündigt, ist auch mit ganz, ganz vielen Vorschusslorbeeren versehen gewesen, war angekündigt als die große strukturelle BAföG-Reform. Und wenn man sich dann angeschaut hat, was dann kam, also schon im ersten Referentenentwurf, Und dem, was dann von den Betroffenen als Reaktionen gekommen ist, muss man ja leider feststellen, es ist weit, weit, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ehrlicherweise dann auch die weitere Genese von dem ersten Referentenentwurf hin zu dem, wo wir heute stehen, das hat ja schon ein Stück weit zu wünschen übrig gelassen. Und das war schon auch bemerkenswert, und zwar nicht im positiven Sinne, wie dann auch gerade in der letzten Woche umgegangen worden ist mit dem Thema, dass das Kabinett während der Expertenanhörung hier in dieser Runde dann schon die Formulierungshilfe für die Veränderungen beschlossen hat, war, muss man sagen, gerade auch für die Experten, die hier saßen und die wirklich auch für ihre Themen zurecht gekämpft haben, schon sehr irritierend. Und es ging die Woche weiter. Der Änderungsantrag hat uns erreicht gestern um 19.07 Uhr. Der Bundesrat soll beschließen, in der ersten Juliwoche in Kraft treten, soll das Ganze dann zum Schuljahr 24/25 beziehungsweise zum Wintersemester, also am 1.8. Wie viel Zeit die BAföG-Ämter jetzt haben, das, was wir heute und dann im Verlauf der weiteren Woche zu beschließen, umzusetzen, ich glaube, da kann sich jeder selber seine Meinung dazu bilden. Sei es drum, am Ende steht jetzt das Ergebnis, über das wir heute diskutieren. Und dazu lässt sich sagen, dem Grunde nach ist es ja durchaus positiv zu bewerten, dass sich noch was getan hat im Lauf des Verfahrens, insbesondere bei den Bedarfssätzen sich noch was nach oben bewegt hat. Aber verglichen mit der Inflation ist es nicht ausreichend. Und wenn wir jetzt hier gerade die Wohnsätze mit 20 Euro positiv dann bewerten und uns anschauen, wie sich im Vergleich dazu die Mieten entwickelt haben, dann kann man nicht sagen, dass das total super ist. Plus, es bleibt dabei, es ist am Ende halt einfach nicht die strukturelle Reform, die angekündigt war. Und was aus unserer Sicht einfach fehlt, sind genau die strukturellen Dinge. Das Thema Digitalisierung des Antragsverfahrens, das dringend notwendig gewesen wäre. Die Flexibilisierung der Erhöhung der Bedarfssätze, die Studienstarthilfe, die jetzt mit einem eigenen Antragsverfahren gemacht werden soll. Also am Ende des Tages ist da noch mehr Bürokratie, immer längere Wartezeiten für die Studierenden. Deswegen haben wir unseren Änderungsantrag gestellt, der genau auf diese Punkte, nämlich auf die strukturellen Punkte einzahlen soll. Damit machen wir auch deutlich, wie eine umfassende Reform an der Stelle hätte aussehen können und müssen. Deswegen werden wir, wenn unser Änderungsantrag nicht entsprechend dem nicht Rechnung getragen wird, die Novelle ablehnen, weil wir der Meinung sind, dass es einfach nicht ausreichend ist und viel mehr hätte getan werden müssen an der Stelle, was die strukturellen Themen anbelangt. Und auch die Anträge der Gruppe Die Linke sowie der AfD werden wir ablehnen.
Dann kommen wir jetzt zu Laura Kraft für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich gut, was wir heute beschließen. Und das Ganze ist ja nicht nur eine einzige Novelle, sondern das ist in dieser Legislaturperiode die dritte BAföG-Novelle. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Das hat es so in dieser Form auch noch nicht gegeben. Und wie das Ganze aufgeteilt war, dass wir die Strukturreform erst zu einem späteren Zeitpunkt machen würden, das war schon bei der 27. Novelle absehbar. Das haben wir auch ganz klar gesagt. Und noch mal zu der Genese dieser BAföG-Reform. Es war, glaube ich, auch sehr gut, dass wir mit der 27. Novelle genau in die Krise helfen konnten für die Studierenden, dass wir da schon mal maßgeblich die Wohnkosten und auch den Grundbedarfssatz und auch die Freibeträge massiv ausgeweitet haben, während der Energiekrise parallel flankiert von weiteren Maßnahmen, um die akute Krise abzufedern, sprich die beiden Heizkostenzuschüsse oder auch die Einmalzahlungen. Das ist Studierenden und Auszubildenden unmittelbar zugute gekommen. Dann haben wir Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen und da extra noch mal einen Nothilfemechanismus im BAföG mit der 28. Novelle etabliert, um wenn ein ähnlicher Fall noch mal auftreten sollte, da schnell reagieren zu können. Ich glaube, das ist auch ein gutes und richtiges Signal. Und jetzt dann eben die Strukturreform, die auch erstmalig eine Studienstarthilfe für diejenigen, die es ganz besonders dringend brauchen und den Übergang ins Studium zu schaffen, hier noch mal verankert und auch noch mal in eine Flexibilisierung, sprich ein Flexisemester oder ein Fachrichtungswechsel zu ermöglichen. Und das sind ja ganz elementare Veränderungen, die strukturell auch helfen, das BAföG besser zu machen, dass es zugänglicher ist von mehr Studierenden, dass es an die Lebensrealität von Studierenden besser angepasst wird, sprich auch die Studienrealität. Wir wissen genau, wie sich das verhält mit der Regelstudienzeit, dass es nicht immer so geklappt hat und dass wir darauf auch reagieren. Und das alles zusammen, diese drei Reformen, da würde ich sagen, das hat einfach auch in, ja, wirklich Fortschritt gebracht in diese Lebensrealität von Studierenden hinein. Was wichtig, was uns auch wichtig war, dass wir noch mal Nachbesserungen machen entgegen dem Gesetzesentwurf, der vorlag, dass wir noch mal nachsteuern bei den Bedarfssätzen, eben bei dem Grundbedarfssatz, bei der Wohnpauschale und auch noch mal bei den Freibeträgen. Und wir müssen uns vor Augen führen, wir haben jetzt die Freibeträge mit dieser Reform insgesamt um 27% erhöht. Das bedeutet, wesentlich mehr junge Menschen sind erstmalig überhaupt berechtigt, BAföG bekommen zu können, weil das elterliche Einkommen immer ein Hinderungsgrund war, obwohl der Bedarf da war. Und damit werden wir für viele wirklich etwas ändern. Oder dass wir insgesamt die Wohnpauschale um ca. 17% erhöht haben. Und natürlich ist der Mietmarkt, der studentische, immer noch sehr angespannt. Und das heißt, mit dieser BAföG-Reform ist das Thema insgesamt nicht erledigt. Da brauchen wir noch weitere flankierende Maßnahmen. Und auch noch mal die Ausweitung der Bedarfssätze trifft natürlich genau in die Krise und in die Inflation rein. Und deswegen war das ein guter und wichtiger Schritt, den wir getan haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Berichterstatterinnen und auch beim Haus. Es war nicht immer einfach, auch vor der Haushaltslage. Aber ich bedanke mich und das ist eine gute Reform.
Dr. Götz Fromming für die AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also nachdem, wie die FDP, die selbsternannte Bildungspartei, die uns weltbeste Bildung versprochen hat, schon während der letzten Legislaturperiode, und auch die Grünen sich profiliert haben mit dem Thema Bildung und insbesondere auch BAföG, hätten wir eigentlich erwartet, dass sie hier ihr Glanzstück abliefern, dass sie sofort zu Beginn der Legislaturperiode hier dieses große Reformprojekt angehen. Jetzt nähern wir uns schon dem Schluss der Legislaturperiode. Wir sehen kein Glanzstück, sondern sie sind mit Gehumpel und Gerumpel und mit Hilfe der Opposition, das muss man an der Stelle auch mal sagen, und der Sachverständigen und Verbände, die alle anschieben mussten, damit noch halbwegs hier etwas abgemildert wird. Und trotzdem fällt übrigens die Kritik sehr vernichtend aus, jetzt gerade auch von denen, die es betrifft. Wenn man die Kommentare mal liest, die ersten jetzt zu ihrer neuen Vorlage, die zum Verfahren will ich jetzt nichts mehr sagen, das wurde schon kritisiert, die jetzt vorliegt, da heißt es, es reicht nicht aus und so weiter. Mein Lieblingskommentar, ich lese nur mal die Überschrift vor, BAföG-Reform und täglich grüßen die Elendsverwalter, damit sind Sie gemeint, Elendsverwalter. Das ist ein harter Ausdruck, aber wenn man mal schaut, was tatsächlich unterm Strich bei rauskommt, hat er doch eine gewisse Berechtigung und deshalb haben wir auch mit unseren Änderungsanträgen Nachbesserungen gefordert. Wir brauchen dringend eine höhere Anhebung der Bedarfssätze. Das reicht nicht aus, was Sie hier ins Gesetz hineingeschrieben haben. Und da sind wir auch auf einer Linie mit den Sachverständigen. Wir würden uns auch einen höheren Kinderbetreuungszuschlag wünschen. Auch hier haben Sie keine ausreichenden Vorschläge vorgelegt. Ebenso auch bei der Regelstudienzeit, dieses sogenannte Flexi-Semester wurde als zu kompliziert kritisiert. Hier hätte man besser eine klare Regelung einführen sollen, Regelstudienzeit plus 2 Semester. Auf der anderen Seite meinen wir, wer selber über erhebliches Vermögen verfügt, sollte zunächst dieses Vermögen nutzen. Hier halten wir die Anhebung der Freibeträge für zu hoch und für problematisch halten wir auch die Ausweitung des BAföGs auf Asylbewerber und geduldete Ausländer. Das ist insofern, es geht hier nicht um irgendwie pauschale Hetze oder so, sondern es ist insofern ein Problem. Es ist insofern ein Problem, weil das BAföG ja eine Sozialleistung sein sollte, zunächst einmal auch für Deutsche, die hier bei uns leben und die ihr Studium später auch abschließen werden. Wir brauchen keinen weiteren Magneten für noch eine zusätzliche Einwanderung in unser Sozialsystem. Hier sollten Sie dringend zumindest in der Evaluation mal drauf gucken, ob das BAföG auch tatsächlich dann genutzt wird, um zu studieren und erfolgreich zu einem Abschluss zu kommen. Ich erinnere daran, dass schon jetzt etwa 1/3, je nach Studiengang, der Studenten das Studium leider erfolglos abbricht. Vielen Dank.
Kollegin Ria Schröder für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Gute, faire Bildungschancen unabhängig vom Elternhaus.
Das ist für die Zukunftsperspektiven junger Menschen von zentraler Bedeutung und auch für unsere Wirtschaft. Und ich freue mich, dass wir neben der beruflichen heute auch über die akademische Bildung sprechen, weil beides sind wichtige Bestandteile unserer Politik. Und wir sehen ja auch, im BAföG haben wir Auswirkungen sowohl beim Schüler-BAföG als auch beim AFBG. Das heißt, es ist keine rein akademische Reform, die wir hier vorliegen haben. Der Regierungsentwurf, der hat bereits wesentliche strukturelle Reformen aus dem Koalitionsvertrag enthalten. Die Studienstarthilfe, die wir schon mehrfach besprochen haben, für Studierende im ersten Semester, die aus Bedarfsgemeinschaften kommen, und auch die Anhebung der Förderungshöchstdauer um ein Semester, um mehr Flexibilität, auch gerade wenn es dann um die Abschlussprüfungen geht, zu gewährleisten, die Erleichterung des Studienfachwechsels und, weil das Thema Bürokratie angesprochen ist, auch die Nichtanrechnung von unter 18-jährigen Geschwistern bei der Einkommensberechnung. Das ist etwas, was es ganz stark vereinfacht, insbesondere dann, wenn man viele Geschwister hat. Und bei mir war das beispielsweise so. Das war immer ein bisschen komplexer und das wird an der Stelle reduziert. Also diese Punkte, die haben wir begrüßt. Und ich glaube auch beim Thema Digitalisierung, also mir ist bekannt, dass viele Länder auch bereits an der E-Akte im BAföG arbeiten. Die Verwaltung liegt ja bei den Ländern. Ich begrüße das, wenn das schneller geht. Wir haben bundesseitig alles dafür getan, dass auch ein digitales BAföG möglich ist. Und ich hoffe, dass wir da schnell zu einer Beschleunigung der Antragsverfahren kommen. Gleichwohl haben wir uns im parlamentarischen Verfahren auch noch mal intensiv über die Höhe des BAföGs und der Sätze ausgetauscht. Wir haben uns geeinigt auf eine Anhebung der Bedarfssätze um 5% und auch den Wohnkostenzuschlag für die auswärts wohnenden Studierenden erhöht von 360 auf 380 Euro. Und wir reagieren damit auf die mit den Änderungen auf die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Gerade in den Studienstädten sind die Mieten stark angestiegen und viele Studierende geben eben einen Großteil ihres Einkommens für die Essentialia, für Wohnen und für Lebensmittel aus. Sie haben wenig zum Sparen und sind von der Inflation, die zum Glück ja auch wieder gemäßigter ist, besonders betroffen. Und insofern bin ich froh, dass wir das umgesetzt haben. Ich will mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken bei Lina Seitzel und Laura Kraft, meinen Berichterstatterkolleginnen, für die intensiven, aber ja auch sehr erfolgreichen Verhandlungen. Und will zuletzt noch sagen, dass es, glaube ich, auch insgesamt fürs BAföG eine Aufgabe bleibt, und das haben wir auch so ein bisschen in der Anhörung gemerkt, da noch mehr auch über Evaluation, mehr Wissenschaftlichkeit in die Debatte zu bringen, auch um solchen Populismus, wie wir den gerade gehört haben, den Boden zu entziehen.
Für die Gruppe Die Linke, Nicole Gohlke.
Ja, die Sachverständigen waren in den vergangenen Wochen, fand ich, sehr, sehr klar. Und sie waren eben auch schon deutlich ablehnend gegenüber ihrer Politik. Das BAföG hat über Jahre einen enormen Bedeutungsverlust erfahren. Es führt schon lange nicht mehr aus der Armut heraus. Das ist die Tatsache, sondern es treibt die Studierenden unter anderem durch die Verschuldungskomponente sogar noch tiefer hinein. Und angesichts von den anhaltenden Krisen, mit denen wir es zu tun haben, angesichts dessen, dass die Armutsquote unter Studierenden noch mal deutlich über der Gesamtbevölkerung liegt, ist eine Strukturreform überfällig. Und dieses Versprechen lösen Sie nicht ein, zumindest nicht in dieser Form, diese Punkte nachhaltig anzugehen. Die angekündigte Anhebung der Bedarfssätze um 5%, die Erhöhung des Wohngeldzuschusses um 20 sind keine genügenden Hilfen, genauso wenig natürlich wie die Rücknahme der geplanten Erhöhung des Darlehensanteils. Ganz ehrlich, das ist maximal ein bisschen weniger unverschämt als der erste Entwurf. Ja, aber mehr ist das tatsächlich nicht. Und dass Sie sozusagen nicht mal Ihrem eigenen Ziel, was Sie im Koalitionsvertrag formuliert haben, nämlich diesen Darlehensanteil abzusenken oder gar abzuschaffen, dass Sie da gar nicht rangehen, das ist natürlich erschütternd an dieser Stelle. Was man auch vermisst, sind die Schülerinnen und Schüler. Auch da sind die Zahlen massiv eingebrochen. Wir haben jetzt 45% weniger Geförderte als noch vor 10 Jahren. Wir wissen, dass die Armut schon natürlich vor dem Studium beginnt. Wir wissen, dass jedes fünfte Kind arm ist. Die Studienstarthilfe wird das nicht kompensieren. 15.000 Menschen, die davon erreicht werden, das ist natürlich weniger als eine Symbolgeste. Diese 29. Novelle war Ihre letzte Chance, das Versprechen einer Strukturreform einzulösen. Ich finde es sehr schade, dass Sie das nicht gemacht haben. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab. Wir haben alle Punkte, die von den Sachverständigen angemahnt wurden für ein gutes BAföG und auch die Punkte, die Sie im Koalitionsvertrag hatten, aber jetzt nicht anpacken, die sind in unserem Antrag drin. Sie können dem immer noch zustimmen. Vielen Dank.
Für die Gruppe das BSW, Ali Al-Alami.
Ja, vielen Dank. Wir hatten hier die Anhörung zu diesem Thema und die Mehrheit der Sachverständigen hatte in der Anhörung zu Recht wenig übrig für den Gesetzentwurf und war sich einig, dass diese Reform keinerlei substanzielle Veränderungen für die Studenten bewirken wird. Denn das BAföG muss als Sozialleistung eigentlich das Existenzminimum der Studenten sichern. Doch die geplante Erhöhung der Bedarfssätze um nur 5% ist wirklich eine Frechheit angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Bürgergeld oder Mindestlohn werden regelmäßig an die allgemeine Preisentwicklung angepasst. Das BAföG wird jedoch nach Kassellage gehandelt. Schreiben Sie endlich realistische und dynamische BAföG-Bedarfssätze fest. Zweitens, 16% der Studenten schreckt der Darlehensanteil und die Angst vor Verschuldung davon ab, überhaupt BAföG zu beantragen. Ein Verzicht auf die Darlehensanteil könnte laut Arbeiterkind die Gefördertenquote nahezu verdoppeln. Dem schließen wir uns an. Drittens, an welcher Hochschule man studieren kann, hängt auch davon ab, ob man sich die Miete in der jeweiligen Stadt leisten kann. Außerhalb des Elternhauses wohnende Studenten werden hier pauschal mit 20 Euro Aufschlag zur Mietkostenpauschale abgespeist. Ich finde, das ist wirklich ein schlechter Witz. Stattdessen sollte sich der Zuschuss an der Wohngeldtabelle orientieren, um regionale Unterschieden endlich Rechnung tragen zu können. Wir begrüßen die Studierendenstarthilfe, allerdings sind die Beantragungszeiträume zu knapp und der Prozess ist unseres Erachtens zu bürokratisch. Auch hier muss nachgebessert werden. Und zum Schluss, die Ministerin sagte im April 2022, wir entscheiden nicht nach Kassellage über die nächste BAföG-Anhebung, sondern es wird einen regelmäßigen Prozess geben. Zitat Ende. Davon ist nichts zu spüren. Wir haben eher mitbekommen, dass die Bildungsministerin eher eine Nullrunde gern gehabt hätte. Da musste erst mal Druck entstehen nach der Anhörung. Und ich finde, das sagt eigentlich alles zu der Aussage, die FDP wäre eine Bildungspartei. Bildungsgerechtigkeit sieht nämlich ganz anders aus. Danke.
Danke schön für die berichterstattenden Runde. Auch hier keine Fragen an die Bundesregierung. Daher schreiten wir direkt zur Abstimmung über die diversen Anträge. Die Fraktion AfD hat Einzelabstimmung über ihre Änderungsanträge verlangt. Deshalb starten wir damit durch. Das ist zunächst der Antrag auf der Ausschussdrucksache 20/18/240a. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag der AfD? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen dieser Änderungsantrag abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf der Bundestagsdrucksache 20/18/240b. Wer stimmt für diesen AfD-Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen im Ausschuss dieser Antrag abgelehnt. Wir kommen dann jetzt zum Änderungsantrag der Fraktion der AfD auf der Bundestagsdrucksache 20/18/240c. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag der AfD? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen dieser Änderungsantrag abgelehnt. Ich rufe jetzt auf den Änderungsantrag der AfD auf der Ausschussdrucksache 20/18/240d. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist dieser Änderungsantrag der AfD bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen abgelehnt. Ich rufe dann jetzt auf den Änderungsantrag auf der Ausschussdrucksache 20/18/240e. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag der AfD? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist mit demselben Ergebnis Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen dieser Änderungsantrag abgelehnt. Und damit haben wir die Änderungsanträge am Gesetz durch Oppositionsfraktionen und Gruppen abgeschlossen. Wir kommen dann jetzt zur Abstimmung zum Änderungsantrag der Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP auf der Ausschussdrucksache 20/18/241. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, bei Ablehnung von den Gruppen Die Linke und BSW, bei Enthaltung von CDU, CSU und AfD dieser Änderungsantrag der Koalition beschlossen. Damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über den so geänderten Gesetzentwurf auf der Ausschussdrucksache 20.11.313. Wer stimmt für den Gesetzentwurf? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, bei Ablehnung von CDU, CSU und den Gruppen BSW und Die Linke, bei Enthaltung der AfD, dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung so beschlossen. Damit ist in unserem Ausschuss diese 29. BAföG-Novelle so beschlossen. Danke für die konstruktive Debatte und diesen Beschluss. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 2b. Hier handelt es sich um den Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel „Das BAföG auf die Höhe der Zeit bringen“ auf der Bundestagsdrucksache 20.11.375. Wer stimmt für diesen CDU-CSU-Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion, bei Enthaltung der AfD-Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss dieser Antrag abgelehnt. Wir rufen dann jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2c. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel „Kernprobleme des BAföGs angehen, Antragsverfahren vereinfachen, Zuschuss beim Darlehen entkoppeln, Beiträge erhöhen und Dynamisierung gesetzlich verankern“ auf der Bundestagsdrucksache 20.11.376. Wer stimmt für diesen AfD-Antrag? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen dieser Antrag abgelehnt. Dann rufe ich jetzt auf unter Top 2d den Antrag der Abgeordneten der Gruppe Die Linke mit dem Titel „BAföG unverzüglich existenzsichernd und krisenfest gestalten“ auf der Bundestagsdrucksache 20.10.744. Wer stimmt für den Antrag der Gruppe Die Linke? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist bei Zustimmung der Gruppen Die Linke und das BSW, bei Ablehnung aller anderen Fraktionen hier im Ausschuss dieser Antrag der Linken abgelehnt. Damit rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel „Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für Deutschlands Zukunftsstärken“ auf der Bundestagsdrucksache 20.8.414. Und es beginnt für die antragstellende Fraktion Kollege Thomas Jatzombek.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir dieses Thema insgesamt hier so lange auf die lange Bank geschoben haben, war keine Glanzstunde dieses Ausschusses. Und man muss sagen, künstliche Intelligenz ist eine Technologie, ohne die am Ende künftig Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird. Und deshalb ist es wichtig aus unserer Sicht, dass wir hier etwas tun. Sie haben möglicherweise verfolgt, dass gestern erneut der OECD hierzu einen Bericht gemacht hat und darstellt, dass die KI-Strategie der alten Bundesregierung aus dem Jahr 2018 und dessen Fortschreibung im Jahr 2020 eine sehr gute Grundlage gewesen sind, es aber daran mangelt, dass diese weiterentwickelt wird. Und diese Weiterentwicklung haben wir in unserem Antrag aufgegriffen. Ich glaube, wir haben von den Experten weithin gehört, dass die Maßnahmen, die wir hier vorschlagen, am Ende auch die richtigen sind. Der Kern der Sache ist insbesondere, dass wir Rechenzeiten brauchen in unserer Infrastruktur. Und hier ist es nach wie vor so, dass die Anträge sehr lange dauern. Einer der Sachverständigen sagte dazu auch, am Ende sind die Projekte, die man einreicht, häufig schon Vergangenheitsbeschreibungen, weil die Wartezeiten so lang sind. Projekte für künstliche Intelligenz konkurrieren in unseren Rechenzentren eben auch mit vielen anderen wichtigen Anwendungen, mit Klimaberechnungen, mit Quantenberechnungen und ähnlichen Themen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier voranschreiten. Mit unserem Antrag wollen wir die Bundesregierung dazu antreiben, hier mehr zu tun, als es bisher der Fall ist. Und im Übrigen darf ich sagen, in der aktuellen Lage hören wir, dass die ursprünglich vorgesehenen Kürzungen bei den Batterie Forschungsmitteln jetzt am Ende kompensiert werden sollen durch Kürzungen im Bereich der KI. Ich hoffe, das sind falsche Gerüchte, die sich nicht bewahrheiten werden. Denn unter dem Strich müssen wir hier einfach deutlich mehr tun und nicht weniger. Und das ist das substanzielle Problem, was wir hier aktuell sehen. Und wie gesagt, dass wir alleine schon mit der Geschäftsordnung kommen mussten, um überhaupt nach einem halben Jahr hier zu dieser Expertenanhörung zu bekommen. Das zeigt nicht, dass der Eifer der Regierung beim Thema KI besonders ausgeprägt ist. Und das ist erforderlich. Denn es wird künftig eben nur noch die Unternehmen geben, die KI einsetzen und nicht mehr diejenigen, die keine einsetzen. Das wird ein wesentliches Innovations- und Wettbewerbsmerkmal für Deutschland sein. Und deshalb appellieren wir hier noch mal an die Bundesregierung, endlich aus dem Schlaf aufzuwachen und beim Thema KI aktiv zu werden.
Danke an die Union, auch für die geschenkte Zeit. Und ich rufe jetzt auf Kollegen Holger Mann für die SPD-Fraktion.
Ich möchte das mal erklären. Ich glaube, ich spreche da nicht nur für die SPD-Fraktion, dass wir hier im Haus und auch zwischen den Fraktionen KI gar nicht überschätzen können und dass wir zu der Entwicklung, auch zu den Initiativen, die wir hier gemeinsam vorangetrieben haben, nicht nur stehen, sondern die auch weiter stärken wollen. KI hat Riesenpotenzial, das ist ohne Zweifel klar. Kollege Jasenbeck hat gerade vergessen, dass die OECD uns als Land auch aktuell ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausgestellt hat im Feld der KI-Entwicklung und Forschung. Und bei allem Lob für die eigene Zeit, die ich ja teilen kann, das war auch eine gemeinsame Zeit, kann man ja auch mal erwähnen, dass die Bundesregierung und über Haushaltsmittel werden wir in den nächsten Monaten noch fleißig streiten, dass die Bundesregierung die Investitionen in den Bereich KI massiv vervielfacht hat. Im letzten Jahr, was Sie gerade angesprochen haben, 2020, lagen die Ausgaben bei 85 Millionen. Im laufenden Jahr und auch im Abschluss des letzten Jahres liegt man bei über 400 Millionen. Deswegen will ich noch mal kurz sagen, wir haben hier mit auch dem KI-Aktionsplan schon einiges getrieben, was Sie auch in Ihrem Antrag richtigerweise noch mal wiederholen. Die Fachkräfteentwicklung gestärkt mit weiteren 150 KI-Professoren, aber nicht zuletzt auch mit den Nachwuchsgruppen, weil es ist ja inzwischen gar nicht mehr so einfach, Fachkräfte im internationalen Feld zu gewinnen. Wir haben die KI-Rechenzentren ausgebaut und sind noch weiter dabei. Das ist vielleicht auch der größte Unterschied. Sie betonen sehr die Supercomputer-Rechenzentren. Und wenn ich das mal sagen darf, gucken dabei fast ausschließlich nach Südwestdeutschland. Wir sagen, und das hat, glaube ich, auch die Anhörung ergeben, dass man nicht nur auf die ganz großen Zentren gucken sollte, sondern auch wirklich sich breiter aufstellen, auch mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und die Bundesregierung ist auch dabei, Ökosysteme zu fördern, weil, auch das hatten wir schon ausgetauscht, wir uns einig sind, dass der Staat allein hier diese Investition und auch diese Innovation nicht vorantreiben kann. Ich finde auch lobenswert, dass das BMBF da selber als Ankerkunde vorangeht, wenngleich ich auch vor allem warnen will, und das kommt mir hier manchmal auch in den späteren Punkten des Antrags so vor, überholen ohne einzuholen wird schwierig möglich sein. Wir haben gerade eine sehr respektable BAföG-Novelle, gerade im Gesamtpaket dieser Legislatur besprochen, aber dass die Digitalisierung des BAföG-Verfahrens schon unter drei CDU-Ministerinnen begonnen hat, ist jetzt nicht unbedingt ein Ausweis dafür, dass wir im digitalen Bereich als deutsche Exekutive gut sind. Und das liegt, glaube ich, nicht an einer Koalition, sondern da müssten wir alle vorangehen. Von dem Hintergrund sehe ich es ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt ist die nächste Initiative an. KI muss jetzt überall in der Verwaltung einziehen. Ich wäre froh, wenn wir erstmal die Digitalisierung geschickt bewerkstelligt hätten und die Schnittstellen klar haben. Kurz gesagt, es ist ein interessanter Antrag. Ich finde insbesondere den Verweis auf Punkt 7 ganz spannend. Nichtsdestotrotz frage ich mich und freue mich da wirklich auf Ihre Vorschläge im Haushaltsverfahren, wie Sie diese zusätzlichen Investitionen gegenfinanzieren wollen, weil ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen. Die Union hat sich aus dem letzten Haushaltsverfahren, das unter einfacheren Bedingungen stand, komplett rausgehalten. Und deswegen müssen wir an der Stelle sagen, können wir den Antrag nicht mittragen, finden aber die Initiative und die Ideen gut. Danke.
Für die AfD-Fraktion Dr. Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Technischer Fortschritt wird in Deutschland ja zunehmend als Risiko statt als Chance gesehen. Die AfD stellt sich gegen diese Entwicklung und will in Gesellschaft und Parlamenten eine positive Zukunftserwartung vermitteln. Wir begrüßen die Chancen von künstlicher Intelligenz für Wohlstand und Lebensqualität. Dass allerdings das geforderte Auftreten des Bundes als Ankerkunde für deutsche Start-ups ist Industriepolitik durch die Hintertür, und das sehen wir entsprechend kritisch. Überhaupt bleibt leider der Antrag bei einer an sich zutreffenden Problembeschreibung vage. Die Werkzeuge zur Verbesserung der Situation sowie deren Finanzierung bleiben diffus. Und auch in formaler Hinsicht offenbart der Antrag Schwächen, da er vollständig ohne Belege auskommt. Ein wichtiger Punkt fehlt, und das ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die sowohl von Experten als auch von Bürgern als große Notwendigkeit und Chance gesehen wird. Da wird viel Potenzial gesehen und bisher verschenkt. Die AfD fordert deshalb auch eine, anders als im vorliegenden Antrag, eine bessere finanzielle und beratende Unterstützung von Kommunen hinsichtlich des Online-Zugangsgesetzes. Dazu sind sie ja vom Bund verpflichtet worden. Dieser wichtige Ansatz fehlt im vorliegenden Antrag. Ebenso ist nicht kein Wort zur digitalen Souveränität da enthalten. Unsere Votenempfehlung kann deshalb nur Enthaltung lauten. Und an die Adresse der CDU, das ist wieder ein typischer Schaufensterantrag, mit dem die CDU beweisen will, dass sie in der Opposition etwas gelernt hat. Der Antrag schadet nicht, bleibt aber nach einem vielversprechenden Anlauf im Feststellungsteil dann in den Forderungen im Ungefähren stecken. Also gerade so, als wollte die Union nicht für das gerade stehen, was sie fordern könnte. Danke.
Kollegin Dr. Anna Christmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, herzlichen Dank. Wichtiges Thema, das wir hier häufig diskutieren sollten. Insofern das sehr positiv. Ich möchte drei Punkte machen. Einmal, weil der Kollege Jatzombek ja auch noch mal den Rückblick gemacht hat. In der Strategie der letzten Legislatur waren sicherlich einige gute Punkte drin. Am Ende von den 5 Milliarden, die angeblich für KI verausgabt werden sollten, sind aber am Ende auch nur die Hälfte geflossen. Und das Geld war seltsamerweise dann gar nicht irgendwo da, als wir die Möglichkeit hatten, in den Haushalt näher reinzuschauen. Insofern glaube ich, auch da schon die Problematik nicht weit genug zu springen. Und deswegen richtig, dass wir uns über weitere Maßnahmen unterhalten. Das teile ich sehr. In Ihrem Antrag wiederum sind natürlich jetzt nicht so fürchterlich ganz neue Ideen drin, die wir nicht auch schon umsetzen würden. In dem Aktionsplan des Forschungsministeriums sind sicherlich einige schon abgedeckt. Kollege Mann hat sie schon angesprochen, was nochmal neue Professuren, Rechenkapazitäten angeht, Talentausbildungen. Gerade im Bereich Startups und Finanzierung, wie Sie wissen, sind wir sehr aktiv insgesamt. Insgesamt in der Bundesregierung haben gerade die 15 neue Start-up-Factories-Kandidaten jetzt ausgewählt in dem Wettbewerb, woraus dann Leuchttürme für Ausgründungen aus der Wissenschaft entstehen werden, zusammen mit privatem Kapital, was da das Entscheidende ist, um daraus dann erfolgreiche Firmen zu machen. Da wird KI sicherlich eine ganz wesentliche Rolle spielen. Außerdem auch im Finanzierungsbereich aus dem Zukunftsfonds und dem ERP-Sondervermögen gerade 1,75 Milliarden nochmal, die wir jetzt gezielt genau in solche Zukunftstechnologiebereiche investieren werden. Erstmals kriegt die KfW Capital auch die Möglichkeiten, dort Direktinvestments durchzuführen. All das wesentliche Bausteine, die Sie zum Teil ja auch erwähnen, die angeschoben werden und die bitter nötig sind. Das will ich auch ausdrücklich unterstreichen. Wir haben tatsächlich die Notwendigkeit, noch mal sehr genau hinzuschauen, wo stehen wir als KI-Standort in Deutschland, aber auch in Europa. Und da möchte ich auch noch mal eine Schwäche des Antrags betonen, dass nämlich die europäische Perspektive da gar nicht vorkommt. Und glaube, das ist aber auch noch mal ein Handlungsauftrag für uns alle. Am Ende ist es wichtig, was wir in Deutschland tun, aber die richtige Größenordnung kriegen wir eigentlich nur, wenn wir europäisch denken. Ich begrüße daher sehr, dass in das gemeinsame Papier vom Kanzler und von Macron der European Tech Deal reingekommen ist als ein Stichwort und eine wichtige Weichenstellung für die nächste Phase auch einer europäischen Kommission. Und das ist etwas, wo sich die Bundesregierung sich jetzt auch für einsetzen wird, hier auch auf EU-Ebene nicht nur den AI Act zu haben, wo wir eine innovationsfreundliche Umsetzung haben wollen, sondern eben auch die entsprechenden Technologierahmenbedingungen dort zu setzen. Am Ende brauchen wir AI made in Europe und nicht nur in Deutschland. Vielen Dank.
Danke. Die Gruppe Die Linke verzichtet und wir kommen deshalb direkt zum Abgeordneten Kollegen Maximilian Funke-Kaiser für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank. Jetzt ist es so, das wurde schon angesprochen, man kann nicht oft genug über das Thema künstliche Intelligenz sprechen, aber es ist schon amüsant, dass der Antrag der Union so verkauft wird, als wäre der Heilsbringer in Bezug auf künstliche Intelligenz. Das ist ja offensichtlich nicht, denn es wurde die OECD-Studie angesprochen. Wir sind gut aufgestellt in Deutschland und wir haben sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen, auf denen wir aufbauen können und was wir auch machen. Es wurde schon angesprochen, wir sind sehr, sehr gut im Bereich der Wissenschaft und der Forschung unterwegs, weltweit, nicht nur in Europa. Und da baut die Bundesregierung auch auf. Wir stärken die Forschungslandschaft bei künstlicher Intelligenz. Wir bauen die Rechenleistung aus, was wesentlich dafür ist, dass man auch in Bezug auf die digitale Souveränität nachhaltig die Rahmenbedingungen so setzen kann, dass sich hier in Deutschland und Europa ein Ökosystem entwickeln kann. Und was auch klar ist, öffentliche Investitionen werden auch getätigt. Das wird ja immer so dargestellt, dass da nichts mehr reinfließt. Das ist mitnichten der Fall. Es wurde schon angesprochen, es fließt sehr, sehr viel Geld in diesem Bereich. Und der ganze private Sektor darf da natürlich nicht vernachlässigt werden, weil es kann am Ende nicht immer nur staatliches Geld sein. Es muss insbesondere privates Kapital sein, was einen ganz anderen Hebel hat und was investiert werden muss. Und auch hier gibt es große Initiativen, beispielsweise auch von Bundesfinanzminister Christian Lindner, angedockt an die Initiativen aus Frankreich, hier auch privates Kapital zu bündeln, um in diese Zukunftstechnologie zu investieren, weil da gebe ich dem Kollegen absolut recht und das ist ja auch wichtig, das mal so zu konstatieren, dass wir hier keinen Zielkonflikt haben. Wir brauchen künstliche Intelligenz, um die Wertschöpfung und den Wohlstand hier in diesem Land zu erhalten. Es gibt unterschiedlichste Studien, die belegen, dass in vielen Jahren, oder in wenigen Jahren, kein einziger Job mehr ohne künstliche Intelligenz auskommt und davon nicht betroffen ist. Und umso wichtiger ist, dass wir uns hier auf den Weg gemacht haben. Wir sind auf dem Weg. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, das kommt bei dem Antrag auch zu kurz, der ganze Bereich Fachkräfte, Einwanderung wird in der OECD-Studie adressiert, dass wir hier auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz bereits auf einem guten Weg sind. Das ist nämlich ganz wichtig, auch IT-Fachkräfte in Deutschland zu binden. Und auf was ich auch hinaus will, ist der ganze Bereich Daten. Wir werden diese Woche wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich einen Weg weisen. Es kommt ganz darauf an, wie sich die Union im Vermittlungsausschuss jetzt verhält in Bezug auf die Verwaltungsmodernisierung schaffen, weil auch das dazu beitragen wird, dass wir dieses Land in die Zukunft führen. Ich hoffe, dass die Blockade jetzt endlich aufgegeben ist und dass wir in die Zukunft starten können.
Letzter Wortbeitrag zu diesem Tagesordnungspunkt, Ali Al-Dalami für das BSW.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich glaube, die zentrale Bedeutung der künstlichen Intelligenz im 21. Jahrhundert ist hier unstrittig. Doch neben den für uns arbeitenden Maschinen und Algorithmen gibt es ja bekanntlich auch noch Menschen, die Arbeit verrichten und dafür einen anständigen Lohn verdient haben. Und zu diesem zentralen Aspekt, nämlich den enormen Einfluss der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt, haben wird und hat, findet sich in Ihrem Antrag nichts. Es bleibt auch völlig unklar, wie Sie die bevorstehenden Umwälzungen, die tatsächlich bevorstehen, nämlich bei der zunehmenden Integrierung von KI in alle möglichen Bereichen, wie Sie dem entgegenwirken wollen oder was Sie da überhaupt für Konzepte haben. Hier findet sich einfach nichts. Ein weiterer zentraler Aspekt, der bei Ihnen nicht vorkommt, sind die Anwendungen von KI im militärischen Bereich, dass diese dann am Ende auch tödlich sein könnten, was vor kurzem wieder in aller Munde im Kontext der viel diskutierten Recherche über das KI-Programm Lavender, nach der die Zielauswahl im Krieg in Gaza im großen Stil von KI getätigt worden sei. Wir müssen also sicherstellen, dass die dringend benötigte Förderung seitens der Politik nicht in einem groß angelegten Subventionsprogramm für die Rüstungsindustrie endet bzw. mündet. In Ihrem Antrag legen Sie den Fokus auf deutsche bzw. maximal europäische KI-Lösungen. Sie nennen das dann technische Souveränität. Nun befindet sich weltweit unter den Top 5 Ländern in Sachen künstliche Intelligenz kein einziges in der EU. Und auch in den Top 10 sind mit Frankreich und Deutschland nur zwei EU-Länder. Wie stellen Sie sich diesen Isolationismus Deutschlands eigentlich vor, wenn uns zum Beispiel die USA, China, Großbritannien und andere Länder doch schon meilenweit hinter sich gelassen haben? Ich lese in Ihrem Antrag nämlich keinerlei Lösung zu diesem benötigten Spagat zwischen einerseits Souveränität und andererseits der dringend benötigten Kooperation mit diesen Ländern. Danke.
Vielen Dank. Wir kommen dann jetzt zur Abstimmung über den CDU-CSU-Antrag. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist dieser Unionsantrag bei Zustimmung der CDU-CSU und Enthaltung der AfD-Fraktion bei Ablehnung von SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und die beiden Gruppen Die Linke und BSW abgelehnt. Damit haben wir die Tagesordnung für heute geschafft. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken für die sehr produktiven Beratungen. Wir haben heute zwei Gesetze beschlossen, BAföG-Änderungsgesetz und Berufsvalidierungs- und Digitalisierungsgesetz. Beide Themen kommen zu prominenten Zeiten in dieser Woche auch ins Plenum. Und ich schließe damit die Sitzung. Vielen Dank.